Ihr geliebten Gottes, ich freue mich wieder besonders bei euch zu sein. Es ist jedes Jahr für mich auch ein Highlight. Ja. Wenn man schon zum 10. Mal hier ist, man freut sich einfach, weil man schon so viele kennt. Und über die Jahre ist auch eine Beziehung entstanden, die einfach wertvoll ist. Auch wenn man sich nur einmal im Jahr sieht, so ist doch eine innere Verbundenheit da und die ist für mich sehr, sehr wertvoll. Und als Susanne im Eingang gebetet hat, wurde mir wieder neu bewusst, es ist so wichtig, wenn alle Zuhörer auch im Gebet dahinter stehen, wenn so ein Dienst stattfindet, denn nur mit dem Segen Gottes können solche Tage auch gesegnet sein und können auch Ewigkeitswert haben. Ich kann mich perfekt vorbereiten. Ich kann alles sauber aufschreiben. Ich kann die besten Sätze formulieren. Wenn der Geist Gottes nicht wirkt, hat das alles, ist es fruchtleer, hat es keinen Ewigkeitswert. Nur der Geist Gottes kann Dinge bewirken, die Ewigkeitswert haben. Und nur wenn er es schenkt und wenn wir ihn darum bitten, dann dürfen wir auch damit rechnen, dass er es schenkt. Es ist nicht unser Verdienst, es ist immer sein Wirken und sein Geschenk. Ja, Jona, ich weiß nicht, vielleicht gibt es einige, die die Geschichte noch nicht kennen. Ich will sie ganz kurz zusammenfassen, bevor wir dann in die Geschichte richtig einsteigen. Da ist also ein Prophet in Israel, der bekommt von Gott den Auftrag, er soll nach Ninive gehen und der Stadt sagen, sie soll umkehren, denn die Stadt, die Werke in dieser Stadt waren böse. Und Jona wollte das nicht. Er sagte, nein, das kommt für mich nicht in Frage. Die Motive, über die werde ich dann im Laufe des Abends noch etwas sagen. Er wollte nicht, sagte, ich gehe nach Jaffo, da buche ich eine Schiffsüberfahrt nach Tarsis und denkt, wenn ich dann möglichst weit weg bin von Israel, vom Angesicht Gottes, dann muss ich meinen Auftrag nicht ausführen. Und er lässt mich in Ruhe. Das war vielleicht seine Überlegung. Jetzt steigt er ins Schiff. Es kommt ein großer Sturm und die Seeleute fragen sich, was ist da los und versuchen das Schiff irgendwie zu retten. Und sie denken, da muss irgendeiner schuld sein daran. Sie haben das losgeworfen. Das Los fiel auf Jona und sie haben gefragt, was machst du hier und was ist da eigentlich los? Und er hat dann ganz ehrlich gesagt, ja, er sei eben ein Hebräer und er fürchte Gott und Gott habe ihm den Auftrag gegeben, nach Ninive zu gehen und er wollte nicht. Und sie hatten dann erst recht Angst und dachten, oh, jetzt haben wir es noch mit einem Mann Gottes zu tun, jetzt wird uns Gott auch noch strafen, was sollen wir jetzt tun? Und Jona sagt, dann werf mich ins Meer. Schon auch erstaunlich. Und sie hatten aber Angst, dachten, wenn wir den ins Meer werfen, dann wird dieser Gott uns ganz Übles antun. Aber er hat sie dann motiviert und sie haben es tatsächlich gemacht. Jona schwimmt da in den Fluten und dann kommt ein riesiger Fisch. Wir wissen nicht, ob es ein Wal war oder was für ein Untier es war. Auf jeden Fall verschluckt es den Jona als Gesamtes und Jona ist dann im Bauch des Fisches und betet zu Gott. Und nach einer längeren Zeit gibt Gott dem Fisch den Auftrag oder den Befehl, er müsse den Jona ausspucken. Das hat er dann gemacht und Jona hat sich dann noch einmal überwunden, eben nach Ninive zu gehen, aber er geht eigentlich nicht so richtig motiviert. Er sagt, ja, also Gott, ich interpretiere jetzt mal mit meinen Worten, wenn du unbedingt willst, dann gehe ich da hin und so. Aber er war nicht richtig motiviert, kommt da hin und durchreist die Stadt und überall in der Stadt sagt er, noch 40 Tage und die Stadt wird umgewendet. Und wir lesen nur von diesem einen Satz und die ganze Stadt. 120.000 Menschen tun Buße. 120.000 Menschen haben erkannt, jawohl, wir haben bös gehandelt, wir müssen umkehren, wir müssen unser Leben verändern. Und sie haben Buße getan. Und Jona hat das beobachtet, aber er wusste noch nicht genau, was jetzt Gott vorhat. Und hat dann auf den Berg zugeschaut, was mit der Stadt passiert. Und dachte, ja, vielleicht wird sie jetzt dann zerstört in 40 Tagen. Und er ist da ein bisschen missmutig. Und Gott lässt ihm dann so eine Staude wachsen, die ihm Schatten gibt. Und er freut sich darüber. Und dann kommt nachts ein Wurm und die Staude wird zerstört. Am nächsten Tag ist die Staude kaputt und Jona ist richtig zornig und möchte am liebsten sterben und hat mit Gott gehadert und Gott fragt ihn, ist das recht, dass du zornig bist? Und ja, ich bin mit Recht zornig und ich möchte am liebsten sterben und so. Also er war richtig wütend und dann sagt er, ja, du trauerst jetzt da um diese Staude, die du nicht aufgezogen hast und die du nicht begossen hast und bist zornig wegen der. Und ich, Gott, soll nicht trauern um 120.000 Menschen, die verloren gehen und so viel Vieh in der Stadt. Und damit endet die Geschichte. Diese Geschichte ist absolut einmalig. Und ich freue mich immer wieder über diese Geschichte. Diese Geschichte zeigt auf der einen Seite die absolute Souveränität Gottes. Er macht, was er will. Und irgendwie zeigt diese Geschichte auch ein Stück weit den Humor Gottes. Er kann es sich leisten, einen Prophet, der total widerspenstig ist und sagt, ich will nicht das machen, was du von mir verlangst, kann er sich leisten, den zu berufen und ihn zu schicken. Und wenn der Prophet nicht will, dann lässt er ihn halt gehen. Gott kommt nicht in Verlegenheit, er hat immer Mittel und Wege, diesen Mann dann so weit zu bringen, dass er doch geht. Er geht zwar noch widerwillig, erst am Schluss erteilt Gott ihm dann die entsprechende Lektion. Das Büchlein Jona, wenn man es liest, könnte man den Eindruck bekommen, dass Gott eine etwas seltsame Personalpolitik verfolgt. Gott beauftragt einen Propheten, der absolut nicht im Einklang mit dem Willen Gottes stand, sondern genau das Gegenteil von dem machte, was Gott von ihm wollte. Doch die Widerspenstigkeit des Propheten brachte den Allmächtigen Gott nicht in Verlegenheit. Gott lässt ihn einfach gehen und er hat dann seine Mittel, die Jona dann eben dazu bringen. Durch Gottes Führungen, und das ist das Geheimnis, wir sind ja manchmal auch ein bisschen widerspenstig, ungehorsam. Wir wollen oft auch nicht das, was Gott will, weil wir denken, nein, das passt jetzt einfach nicht in mein Denksystem, das passt nicht in mein Lebenskonzept hinein. Ich habe es mir anders vorgestellt, also das, Gott, was du jetzt von mir willst, das will ich einfach nicht. Und Gott sagt, ja, okay. Dann geh. Aber durch Gottes Führungen kommen wir irgendwann einmal so weit, dass wir das wollen, was er will. Wir wollen oft nicht das, was er will. Aber im Laufe unserer Lebensprozesse kommen wir irgendwann an den Punkt, dass wir auch das wollen, was er will. Weil wir mit zunehmender Erkenntnis auch zu dem Schluss kommen, dass sein Wille in allen Bereichen das absolut Beste ist. Sein Wille ist von der göttlichen Liebe geprägt und die göttliche Liebe ist das Beste, was es überhaupt gibt. Es gibt nichts, was besser wäre. Nur haben wir manchmal ein bisschen andere Vorstellungen von dieser Liebe. Ihr kennt ja alle das erste Gebot in der Bibel, das oberste Gebot, das heißt, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das oberste Gebot. Und das zweite Gebot, ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diese beiden Gebote, das sind die absolut wichtigsten. Und alle anderen Gebote und alle anderen Anweisungen und Gesetze haben sich diesen beiden Geboten unterzuordnen. Aber wenn wir das so lesen, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen und denkst, ja, ich kenne den nicht so gut und ich habe immer so das Gefühl, er ist so streng mit mir und wenn ich nicht recht tue, dann bestraft er mich und überhaupt, er ist mir so ein bisschen suspekt. Man hat ein bisschen Mühe, ihn so zu lieben, wie man eigentlich denkt, dass man ihn lieben sollte. Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Da steht sowohl im Hebräischen, im Alten Testament, als auch im Neuen Testament steht hier, du wirst deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Und du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mit anderen Worten, diese biblischen Aussagen, die praktisch in allen Übersetzungen eigentlich falsch übersetzt werden. Es steht immer die Aufforderung an uns, du musst, du sollst und. Und Gott hat eigentlich gesagt, du wirst. Weil Gott ganz genau wusste, wenn ich mit meinen Menschen die Prozesse durchlaufe, die ich geplant habe, dann kommen die am Ende selber zu dem Schluss, jawohl, es gibt nichts Besseres, als diesen Gott zu lieben. Es gibt nichts Besseres, als die Menschen zu lieben von ganzem Herzen. Das kann man ja eigentlich erst dann richtig, wenn man die Liebe Gottes persönlich erlebt und erfahren hat. Wenn man gesehen hat, wie wunderbar seine Liebe ist, dann kann man ihn auch lieben von ganzem Herzen. Und dann ist es kein Krampf mehr, dann ist das keine fromme Übung mehr, sondern dann ist das ein riesiges Bedürfnis. Ja, ich habe mich letztes Jahr verliebt und wenn man verliebt ist, dann ist Liebe nie eine Pflicht. Also, oder habt ihr schon mal ein verliebtes Pärchen gesehen, das sagt, ja, ich muss meinen Partner lieben. Und ich muss meine Verlobte lieben. Nein, das ist einfach, das ist ein Bedürfnis. Und Gott bringt uns alle so weit, dass wir so fasziniert sein werden von seiner Liebe, dass wir sagen können, ich kenne nichts, was besser wäre in dieser Welt und überhaupt als die Liebe Gottes. Und wenn man sie persönlich erfahren hat, die Liebe Gottes, dann werden wir ihn lieben. Wenn wir gesehen haben, was er für uns getan hat, werden wir überwältigt sein von seiner Liebe. Eigentlich hätte Gott, nachdem Jona seinen Eigenwillen gefolgt ist, sagen können, wenn der nicht will, dann schicke ich einen anderen. Ich habe da noch viele andere Möglichkeiten. Ich kann jeden x-beliebigen holen und sagen, geh du nach Ninive. Doch Gott hält an seiner Berufung fest. Das ist ja auch das Schöne, ja. Wenn wir denken, Gott beruft uns, er beruft uns in die Gotteskindschaft hinein, er auserwählt uns aus Liebe und dann gibt es immer wieder Situationen, wo wir nicht das wollen, was er will. Und wir Menschen würden dann sagen, ja, also Moment, wenn der nicht will, dann... Aber wenn er uns berufen hat, wenn er uns auserwählt hat, dann hält er an seiner Auserwählung fest. Bin ich ganz fest davon überzeugt. Gott will Jona und niemand anderen. Das Buch Jona macht die Souveränität Gottes in besonderer Weise deutlich. Es wird klar ersichtlich, allein der Wille Gottes ist das Entscheidende. Das bestätigt auch Paulus, wenn er in Römer 9, 16 schreibt, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Er allein ist der Entscheidende, der Maßgebende im ganzen Universum. Die Geschichte Jonas ist in mehrerer Hinsicht absolut einmalig. Kaum ein anderer Mann Gottes hat sich so offensichtlich gegen den Auftrag Gottes gestellt wie Jona. Wenn man Jona vergleicht mit anderen Propheten, dann kann man hier Folgendes feststellen. Also erstens einmal, Jona wollte den Auftrag Gottes nicht tätigen, er machte genau das Gegenteil von dem, was Gott wollte. Die meisten anderen Propheten gehorchten der Stimme Gottes. Jona sollte zu den Feinden Israels gehen und sie zur Umkehr rufen. Die meisten anderen Propheten bekamen einen Auftrag in Israel. Jona hoffte, dass die Stadt Ninive nicht umkehren würde. Die anderen Propheten sehnten sich nach Umkehr. Sie hofften, dass ihr Dienst eine Veränderung in den Menschen bewirken würde. Jona flüchtete vor dem Angesicht Gottes, um den Auftrag zu umgehen. Die anderen Propheten machten sich auf und folgten dem Ruf Gottes. Jona hoffte auf die Erfolglosigkeit seines Auftrages. Die anderen Propheten sehnten sich danach, dass ihr Auftrag auch Früchte bringen würde. Und jetzt kommt der Hammer. Jona hatte aus geistlicher Sicht durchschlagenden Erfolg. Eine Stadt mit 120.000 Menschen kehrte um. Also, jeder Missionar und jeder Evangelist würde sich die Finger ablecken und sagen, ja genau, das möchte ich, diesen Auftrag möchte ich. Gott gibt mir diesen Auftrag, in eine Stadt zu gehen und dann einen Satz zu sagen, noch 40 Tage und Gott wendet die Stadt um und nachher kann ich zuschauen, wie 120.000 umkehren. Und der hat sich geärgert. Hat Gott nicht auch Humor? Für mich schon. Die anderen Propheten erlebten zum Teil kaum sichtbare Veränderungen. Die Arbeit und die Prophezeiungen des Jeremia bewirkten im Volk Israel kaum nennenswerte Veränderungen. Im Gegenteil, beinahe jeder Aufruf zur Umkehr hatte noch mehr Ablehnung zur Folge. Am Anfang heißt es einfach, das Wort Gottes geschah zu Jona. Das Wort Gottes geschieht zu Jona. Und immer, was das Wort Gottes ausspricht, passiert. Ganz egal, ob die Geschöpfe das zuerst einmal nicht wollen oder nicht, das spielt gar keine so wichtige Rolle. Er sollte Gericht gegen die Stadt Ninive verkündigen, weil ihre Bosheit vor Gott aufgestiegen ist. Ich lese dazu die ersten beiden Verse. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Jona, und dann heißt es da in Vers 3, dass wir das auch gerade noch lesen, Vers 3. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, und das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Er wollte also unbedingt weg vom Herrn. Und da stellt man sich schon die Frage, was waren eigentlich seine Motive? Wenn wir Jona 4,1 lesen, da heißt es dann, denn ich wusste ja, dass du ein Gott bist, gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Ich hatte doch da schon eine Vorahnung, wenn du mich da hinschickst, dass du dich über diese Stadt erbarmst, da hatte ich schon eine Vorahnung und das passte mir überhaupt nicht. Und aus dieser Bemerkung in Kapitel 4 kann man schließen, dass er nicht wollte, dass diese Stadt umkehrte. Warum? Weil Ninive gehörte eigentlich zu den Feinden Israels. Und er wollte nicht, dass die Feinde Israels umkehren und dass sie dann quasi weiterhin existieren, sondern ihm wäre es recht gewesen, weil er wahrscheinlich auch ein Stück Patriot war, wenn eben die Feinde Israels zerstört würden und dann eine Gefahr gegen Israel eben eliminiert wäre. Das wäre ihm recht gewesen. Das ist das wahrscheinlichste Motiv. Es wäre auch möglich, dass er vielleicht eine gewisse Angst gehabt hat. Auf jeden Fall denke ich, er hat gemerkt, Gott könnte bei den Feinden Israels Gnade und Erbarmen walten lassen. Und wenn Gott sich über Ninive erbarmen würde und gleichzeitig der geistliche Zustand des Volkes Israel immer schlimmer würde, war das für einen Propheten in Israel sehr bitter. Ja, man muss sich das vielleicht so vorstellen. Angenommen, ich hätte jetzt den Auftrag, in ganz Deutschland zu evangelisieren und zu sagen, kehrt um zu Gott, ja, oder die Schweiz, ich bin ja Schweizer, sagen wir mal, die Schweiz, ja, kehrt um zu Gott und alle sind eigentlich gegen mich und alle wenden sich immer mehr von Gott ab und alle praktizieren immer mehr den Götzendienst und werden immer noch böser und ich fühle mich mit den Schweizern verbunden und es passiert nichts, Gott schickt mich zu den Schweizern, aber es passiert nichts. Und jetzt sagt Gott, Daniel, geh nach Aleppo zu der IS und verkündige ihnen, sie sollen umkehren. Und dann, währenddem Gott so ein bisschen zu mir spricht, ja, und ich merke, oh, also so wie der das sagt, sieht schon fast so aus, wie wenn er da etwas Besonderes vorhat. Und wir Schweizer hatten immer so eine, ich sage jetzt mal so, das ist in Deutschland vielleicht nicht anders, so eine Aversion gegen den IS. Ja, das ist eine Terrorbande, was haben die Christen umgebracht und so weiter und so fort. Und jetzt werde ich da hingeschickt und Gott macht mit denen etwas und vielleicht, ja, und das sind eigentlich meine Feinde. Und jetzt geht man da hin oder wird da hingeschickt und dann kehren die alle um. Klar, als Christen, wir haben ja die Feindesliebe gelernt von unserem Herrn Jesus Christus und sagen wir, ja, wir sollen auch unsere Feinde lieben und wenn unsere Feinde umkehren, ist das schön. Aber das war da noch ein bisschen anders. Also es war einfach für den Jona ziemlich unbefriedigend, dass der Auftrag an seinem Volk, das er liebte, so erfolglos war, währenddem der Auftrag an den Feinden Israels, da ahnt er schon, da passiert was. Wir lesen eigentlich von Jona nur noch etwas im 2. Könige 14, da heißt es ab Vers 24, und er, Joasch, das war ein König, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht ab von allen Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Da herrschte der Götzendienst. Götzendienst ist ja immer dann vorhanden, wenn etwas vor Gott steht, also wenn etwas an erster Stelle steht. Wenn unser Geld wichtiger ist als Gott, dann ist das Geld der Götzendienst. Wenn unser Vermögen wichtiger als Gott ist, dann ist das Vermögen wichtiger als ist das Vermögen ein Götze. Und das kann irgendetwas sein, ist egal, auch unsere Gesundheit oder irgendwelche Idole, das ist ganz, ganz egal. Wenn etwas wichtiger ist als Gott, dann ist es ein Götze. Und das war natürlich auch in Israel, da gab es viele Dinge, die wichtiger waren als Gott. Natürlich hatten sie auch ihre Götzen im eigentlichen Sinn. Denken wir an Baal, an Moloch. Moloch war ein schrecklicher Götze, der forderte von den Leuten, dass sie ihre Erstgeburt ins Feuer warfen, lebendig ins Feuer warfen, also ihre Erstgeburt opferten. Das waren Götzen in Israel, ganz schlimme Götzen. Paulus sagt, Götzendienst ist zum Beispiel Habsucht. Wenn wir habsüchtig sind, ist das Götzendienst. Auf jeden Fall war das da und Dann heißt es da von diesem König, er stellte das Gebiet Israels wieder her, vom Zugang nach Hamat bis an das Meer der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn des Amittai, den Propheten, der von Gad Hefer war. Also, Jona hat hier durch das Wort helfen können, dass wieder etwas hergestellt wurde in Israel, obwohl eben das Volk böse war. Da sieht man auch die große Güte unseres Gottes. Also wie dem auch sei, der Auftrag Gottes passte überhaupt nicht in das Denken und den Willen des Propheten. Jona wollte nicht mehr mit dem Herrn konfrontiert werden. Ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ich fliehe vor seinem Angesicht. Er wollte Gott und den Auftrag aus seinem Leben streichen, indem er versuchte, diese Dinge in seinem Bewusstsein zu verdrängen. Der Prophet dachte vielleicht, dass dies am besten gelänge, wenn er die gewohnte Umgebung verlassen würde. Vielleicht redete der Herr ja nur in Israel zu ihm, und wenn er in Tarsis ist, dann schweigt er. Und es ist interessant, Gott hat also in Israel verbal zum Propheten gesprochen. Und der Prophet geht weg. Und jetzt spricht Gott zuerst einmal nicht mehr verbal zu ihm, sondern durch Umstände, durch Schicksalsschläge. Wir wollen manchmal auch nicht auf das Wort Gottes hören. Kommt wahrscheinlich bei uns allen vor, an dem einen oder anderen Punkt, dass wir sagen, ich will da nicht auf Gott hören, das passt nicht in mein Lebenskonzept. Und dann spricht Gott irgendwann mal durch Umstände zu uns. Gott war der Verursacher des Sturms. Kann man lesen im ersten Kapitel. Gott inszeniert auch die Stürme unseres Lebens, weil er damit ganz bestimmte Dinge beabsichtigt, weil er uns in ganz bestimmte Prozesse hineinführen will und gleichzeitig auch damit andere Ziele erreicht. In diesem Fall war es eine Gotteserfahrung für die Seeleute. Währenddem jeder Seemann zu seinem Gott schrie und alles unternommen wurde, um den Sturm zu überleben, schlief der Prophet. Der hat geschlafen, ganz friedlich da im Schiffsrumpf unten, oben tobte bereits der Sturm und er hat noch so friedlich geträumt, noch geschlafen. Was für mich faszinierend ist, wenn man vor Gott flieht, dann fällt man sehr oft zuerst mal in den geistlichen Schlaf. Man kann die Dinge nicht mehr so richtig beurteilen. Man realisiert eigentlich gar nicht mehr, was für geistliche Stürme um uns herum da sind. Klar, wir sehen natürlich, durch die Medien, was so in dieser Welt läuft. Aber was ich auch lernen durfte, ist, dass die Medien sehr oft unseren Fokus auf die Dinge lenken, die gar nicht jetzt für unser Leben gar nicht so besonders entscheidend sind. Und das, was für uns richtig entscheidend ist, das realisieren wir kaum. Es gibt so eine geistliche Schläfrigkeit. Wer Gott aus seinem Leben verdrängt, fällt früher oder später in einen geistlichen Schlaf. Und im Epheserbrief schreibt Paulus: Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Ich möchte noch in Vers 8 weiterfahren, im ersten Kapitel. Also währenddem die Leute haben versucht, das Schiff zu retten, und Sie haben dann den Jona geweckt und gesagt, steh auf, ruf zu deinem Gott, vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, so dass wir nicht umkommen. Und sie sagten, einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Kraft und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Und das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen, aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns, denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Ja, wer ist schuld an diesem Unglück? Die Seeleute waren so religiös, dass sie selbstverständlich davon ausgingen, dass dieses Unglück mit einer Schuld zusammenhängen musste. Diesen Schluss zogen sie vermutlich auch deshalb, weil sie erfahren haben, dass Jona vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. Die Frage nach der Schuld beschäftigt die Menschen seit jeher. Immer wenn etwas passiert, fragt man sich, wer ist hier schuld? Für jedes Unglück muss es doch einen Schuldigen geben. Und wenn man keinen menschlichen Schuldigen ausfindig machen kann, dann muss es Gott sein. Aber weil ja Gott gerecht ist, dann hat sicher irgendwo ein Mensch einen Fehler gemacht, gesündigt gegen Gott und darum trifft uns diese Schuld. Und das ist auch immer wieder mal der Fall, aber nicht immer. Es gibt Schicksalsschläge, Unglücke, wo die Betroffenen keine Schuld haben. Bester Beweis dafür ist das Buch Hiob. Oder auch ein Beweis dafür ist das Leben des Apostels Paulus, der ganz viel Schweres durchmachen musste und nicht, weil er etwa gesündigt hat, sondern weil Gott andere Gründe hatte. Und deshalb ist es zu einfach, wenn man immer einfach sagt, ja, weil das ist passiert, weil eben die oder jene gesündigt haben. Und Jesus sagt einmal, als der Turm zu Silo umfiel und 18 Menschen unter sich begrab, da haben dann etliche gesagt, ja, diese Menschen da haben wahrscheinlich mehr gesündigt als andere, dass die da umgekommen sind. Und dann sagt Jesus, nein, das ist nicht so. Sondern wenn ihr nicht umdenkt, wenn ihr nicht umkehrt, nicht Buße tut, werdet ihr ebenso umkommen wie sie. Also, aber in dieser Geschichte ging die Ursache des Unglücks tatsächlich auf das Fehlverhalten des Jona zurück. Jona hat ganz ehrlich gesagt, wie es um ihn steht und was die Ursache dieses Sturms ist. Also Jona war zwar widerspenstig, doch er hatte auch Größe. Er sagte ganz ehrlich, wer er war und was er getan hat. Für ihn war Lügen keine Option. Er blieb wahrhaftig. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage. Wenn wir auf unserem Leben vielleicht manchmal auch widerspenstig sind, aber wenn wir wahr bleiben, dann ist das ganz wichtig, weil dann kommen wir in die richtigen Prozesse hinein. Er sagt ja dann, werft mich ins Meer. Jona war hier bereit, sich ins Meer werfen zu lassen, damit wenigstens die übrigen Menschen überleben würden. Jona sagte offen, wie das Problem gelöst werden konnte, obwohl dies auch gleichzeitig seinen persönlichen Untergang bedeutete. Hier machen sich Anzeichen der göttlichen Liebe bemerkbar. Er war bereit zu sterben, damit andere überleben konnten. Er hat nicht einfach gedacht, ja, also wenn ich jetzt sowieso sterben muss, dann sollen die anderen mit. Nein, er hat gedacht, doch, werf mich ins Meer und dann könnt ihr überleben. Er war also da bereit zu sterben. Vielleicht dachte er auch, wenn ich dann tot bin, dann kann ich meinen Auftrag nicht mehr ausführen und dann kann ich nicht mehr nach Ninive gehen und dann wird die Stadt nicht mehr umkehren und Gott wird sich über diese Stadt nicht erbarmen. Es ist natürlich ein komisches menschliches Denken, aber wäre möglich. Ja, Jona landet im Bauch des Fisches und da folgen drei entsetzliche Tage und Nächte. Jesus nimmt auf dieses Geschehen Bezug und erklärt uns die geistliche Bedeutung dieses Geschehens. Er sagt, denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also er nimmt Bezug auf diese Geschichte, für ihn war sie absolut real. Für Jesus war die Geschichte Jonas real. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, man kann nicht 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches überleben, nur schon wegen der Säure und all den Dingen. Ich sage hier Folgendes, es gibt tatsächlich Berichte von Leuten, die von großen Fischen, Walfischen verschluckt wurden und die nachher noch lebend aus dem Magen herausgeholt werden konnten. Das gibt es. Natürlich 3 Tage und 3 Nächte sind eine lange Zeit und ist die Wahrscheinlichkeit, dass da einer überlebt, ist sehr, sehr gering. Aber wenn Gott für das Überleben sorgt, dann ist das auch kein Problem. Auf jeden Fall nimmt Jesus darauf Bezug. Und die Nöte, die Jona dann im 2. Kapitel beschreibt, als er im Bauch des Fisches war, könnten durchaus auch mit den Nöten Jesu im Herzen der Erde verglichen werden. Ungehorsam, so wie wir das hier bei Jona sehen, hat schmerzhafte Folgen. Aber unser Gott ist so groß, dass er sogar aus unserem Ungehorsam Gutes machen kann. Ich möchte hier nicht zum Ungehorsam aufrufen, weil wir hier klar sehen, der Ungehorsam hat schmerzhafte Folgen, aber Gott kann trotzdem noch Gutes daraus machen. Die Seeleute erfahren nämlich dadurch, dass Jona ungehorsam war, erfahren sie Gott. Und durch diese ganze Geschichte kann auch das prophezeit werden, was eben mit Jesus Christus geschieht, wenn er ins Totenreich kommt. Aus dem Totenreich, aus dem Schoß des Scheols ruft Jona um Hilfe in seiner großen Not. Und am Ende dieses Gebetes im Bauch des Fisches, wo es ihm noch richtig schlecht ging, geht er in einen Lobpreis Gottes über. Und das ist ganz erstaunlich, wenn wir bedenken, Jona ist da in einem großen Elend drin und trotzdem beginnt er, Gott zu loben. Wer Gott trotz größter Not loben kann, verherrlicht Gott und bringt dadurch einen ganz großen Glauben zum Ausdruck. Und das steht auch im Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Also wenn wir inmitten des Leides Gott danken, ihn loben, ihn ehren, dann verherrlichen wir Gott und es wird ein Weg gebahnt, den wir vielleicht, kurz warten, Gott bahnt einen Weg, den wir vielleicht noch nicht sehen, aber wir werden staunen. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Im 3. Kapitel wird Jona zum 2. Mal aufgefordert, diesen Auftrag auszuführen. Er war jetzt so weit, dass er Gott gehorsam sein konnte, aber wir sehen, er ist immer noch widerwillig gehorsam. Wäre er beim ersten Mal schon bereit gewesen, wäre ihm ein Umweg erspart geblieben, jedoch ohne diesen Umweg hätten die Seeleute den allmächtigen Gott nicht in der Weise kennenlernen können. Umwege, die durch Ungehorsam entstanden sind, beinhalten oft viele Schmerzen, aber Gott ist so groß, dass selbst Umwege uns und anderen zum Segen werden können. Jona wandert eine Tagereise in die Stadt hinein, hält eine Bußpredigt. Wie viel er genau gesagt hat, wissen wir nicht. In der Bibel steht nur ein Satz. Noch 40 Tage und die Stadt Ninive wird umgewendet. Komplett umgewendet. Das ist das gleiche Wort wie bei Sodom und Gomorra, wo Gott ihr ein großes Gericht über diese Stadt hineinbrachte und Feuer und Schwefel vom Himmel fiel. Da geht also in die Stadt für 120.000 Menschen und sagt, alles geht, noch 40 Tage geht es und die Stadt wird umgewendet. Wer würde sich heute aufgrund einer solchen Bußpredigt bekehren? Also wenn ich nach Stuttgart gehen würde, sagen noch 40 Tage und Stuttgart wird zerstört werden durch eine Atombombe. Das würde doch, da würden alle sagen, der spinnt ein bisschen da was. Und der Jona war ja sowieso ein Ausländer und was will der Hebräer da, komm, werf den in den Kerker da, der stört uns. Ja. Also das soll etwas verändern, so eine dumpfe Predigt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man hat fast ein bisschen den Eindruck, dass die Bußpredigt des Jona ohne viel Ambitionen stattgefunden hat. Er hatte ja auch kein großes Interesse daran, dass die Stadt Buße tut und umkehrt. Hier wird deutlich, der Predigttext allein ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wenn Gott die Herzen der Menschen vorbereitet und der Geist Gottes die Herzen anspricht und erneuert. Das ist das Entscheidende. Manchmal sagt ein Mensch einen ganz einfachen Satz und durch diesen einfachen Satz wird das Gegenüber so getroffen, dass das sein Leben radikal verändert. Es liegt nicht am Spektakel, es liegt nicht an der Rhetorik, sondern allein am Wirken Gottes und seines Geistes. Das Wirken des Geistes Gottes war so umfassend, dass 120.000 Menschen umkehrten. Es fand ein geistliches Erdbeben statt. Die Stadt war nach 40 Tagen tatsächlich umgewendet, weil die Bewohner umgekehrt sind. Nicht gerichtsweise, sondern es gab eine Umkehr, eine echte Umkehr. Und diese Umkehr beinhaltete ein Umdenken und ein Mitdenken mit den Gedanken Gottes. Da, wo das Neue Testament oft Buße schreibt oder wo es mit Buße übersetzt wird, da heißt es im Griechischen Metanoia. Und Metanoia heißt eigentlich Mitdenken. Also wenn Johannes ruft, tut Buße, dann sagt er wörtlich, denkt mit den Gedanken Gottes mit, denkt mit der Bibel mit. Das ist eigentlich die Botschaft. Die Umkehr der Menschen äußerte sich unter anderem darin, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und das führte dazu, dass sich Gott das Unheil gereuen ließ. Er hat gesagt, ich mache kein Unheil, und es kam zu keinem Gericht. Die Stadt Ninive existierte dann noch etwa 140 bis 160 Jahre danach. Ja, ich muss zum Schluss kommen, aber das vierte Kapitel möchte ich noch mit euch lesen. Und noch einmal darauf zeigen, wie Gott an Jona arbeitet. Jona hat ja seinen Auftrag sehr widerwillig ausgeführt. Das heißt, er hat zwar gemacht, was Gott gesagt hat, das machen übrigens viele Gläubige, sie machen das, was Gott sagt, aber sie sind nicht so ganz mit dem Herzen dabei. Sie sagen, ja, Gott will, dass ich die anderen liebe, ja, dann versuche ich halt, die anderen zu lieben. Aber sie machen es nicht von Herzen, es ist so eine Pflichtübung. Liebe Geschwister, wenn Lieben eine Pflichtübung ist, dann haben wir noch nicht verstanden, was Liebe ist. Und jetzt geht Gott mit Jona in die letzte Lektion. Er erteilt ihm die letzte Lektion, damit auch er innerlich neu wird und weiß, um was es geht. Also er sieht da, Gott hat sich das Unheil gereuen lassen, und dann heißt es im Kapitel 4, und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig, und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Also ich habe mich schon gefragt, wie kann man sich darüber aufregen, dass dass Gott gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn. Wie kann man sich darüber aufregen? Ja, man kann sich dann darüber aufregen, wenn das eben an den Feinden passiert. Dann regt man sich darüber auf. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, jetzt stellt Gott einfach eine Frage. Ist es recht, dass du zornig bist? Und ich sehe das Gesicht so, Jona vor mir. Gott fragt ihn, ist es recht, dass du zornig bist? Und er und läuft weg, ja, keine Antwort, nichts, ja. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Also er hoffte immer noch irgendwie, vielleicht kommt das Unheil doch noch. Da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Also Gott hat ihn befreit von seinem Missmut. Er war immer noch so mürrisch und so und missmutig, und Gott schenkt ihm etwas Gutes. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Und jetzt verdirbt Gott ihm alles wieder. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind, so einen richtig heißen Ostwind, und die Sonne stach auf den Kopf von Jona, sodass er ermattet niedersank, der arme Kerl. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe, und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona. Jetzt kommt wieder so die Frage. Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und jetzt sagt er, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Ich finde es ja so schön, dass ein Mensch, der mit Gott geht, mit Gott so reden kann, wie es ihm ums Herz steht. Ja, also ich weiß ja nicht, ob einer von euch sich so getraut, mit Gott umzugehen, zu sagen, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen dieses Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein, wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Punkt. Das Büchlein ist fertig. Eine Frage stellt Gott wieder am Schluss. Und diese Frage, ich bin überzeugt, hat den Jona vollständig verändert. Er hat wahrscheinlich, das lesen wir zwar nicht, aber er hat das Büchlein ziemlich sicher geschrieben und hat dann gesagt, ja, was bin ich doch für ein Blödmann. Ja, ich ärgere mich über den Rizinus, der jetzt nicht mehr da ist, und die 120.000 Menschen sind mir völlig egal. Also man muss sich das so vorstellen, Gott hat euch jetzt irgendwie was Schönes gegeben, und jetzt nehmt ihr euch das Schöne, das Angenehme weg, und das fehlt euch etwas. Und ihr regt euch darüber auf, dass euch das fehlt, was ihr eigentlich gar nicht gepflanzt habt und dass ihr gar nicht, um das ihr euch gar nicht gekümmert habt, sondern Gott hat es euch einfach geschenkt. Und ihr freut euch darüber, jetzt nimmt es euch Gott wieder weg. Und gleichzeitig ist es euch völlig egal, was mit dem Nachbarn passiert oder was mit der Stadt passiert. Hauptsache mir geht's gut. Und ja, wenn wir auch Zeit investieren in die eigene Familie oder in die eigene Gemeinde und wir merken, unser Auftrag in der eigenen Familie oder in der eigenen Gemeinde ist völlig erfolglos, da passiert nichts und dann plötzlich passiert etwas ganz Wunderbares bei denen, die wir eigentlich gar nicht so mögen. Und wir ärgern uns darüber. Wir ärgern uns, dass da Gott Heil schafft, dass da Gott etwas Neues macht. Und ärgern uns darüber, dass Gott uns etwas Gutes weggenommen hat, was wir genossen haben. Das Büchlein hat so viele Aspekte, man könnte ja mehrere Stunden darüber sprechen, aber die Zeit ist um. Lasst es einfach auf euch einwirken, lest es noch einmal durch und lasst es auf euch einwirken und ihr werdet die absolute Souveränität Gottes sehen, ihr werdet einen wunderbaren Gott sehen, der die Liebe ist, der barmherzig ist und der nicht in Verlegenheit kommt, wenn sein Prophet widerspenstig ist. Er ist einfach wunderbar. Ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir herzlich danken für dieses Büchlein, das wir in deinem Wort finden und das uns zeigt, wie wichtig dir die vielen Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen links und rechts. Die Menschen, die ja verloren sind, dir sind sie wichtig. Und schenk, dass sie auch uns wichtig werden. Dass wir uns nicht so sehr bemühen um unsere Annehmlichkeiten und uns ärgern, wenn gewisse Annehmlichkeiten weg sind, sondern dass wir die Welt mit deinen Augen sehen und erkennen, dass dein Herz für Menschen schlägt, die von Natur aus verloren sind. Du bist ein Gott, der die Menschen retten will. Und du möchtest uns dazu gebrauchen, dass wir es den Menschen weitersagen. Und ich danke dir, dass du deine Ziele erreichst und dass du ein wunderbarer Gott bist. Ich danke dir auch, dass du jetzt jeden Einzelnen hier im Raum auch wieder besonders segnest. Amen.